Ja, Johanna hat gestartet, ne? Also und hat direkt erstmal so ein englisches Wort fallen lassen. Das liegt aber daran, dass ich das so auch formuliert habe. Was ist dein Impact? Impact bedeutet Auswirkung. So, ich könnte ja auch, hätte ja auch sagen können, was sind deine Auswirkungen? Aber das greift zu kurz, weil Impact bedeutet ein bisschen mehr. Impact bedeutet so ein bisschen auch so Aufprall oder Aufschlag, Einschlag. Also da passiert so richtig was. Also es ist nicht nur so eine Auswirkung, ja, hat so ein bisschen Auswirkung gehabt, sondern da schlägt etwas ein, dramatisch, und zieht Kreise. Und wir kennen das aus unserem Leben. Fast jede Aktion hat eine Reaktion. Da fällt etwas ins Wasser und zieht Kreise. Kannst einmal das Bild einblenden, Sven. Auf jede Bestellung, die du bei Amazon machst, folgt ein Paket, oder? Naja, fast immer. Manche Pakete gehen unterwegs verloren, manche Bestellungen werden dann storniert. Aber grundsätzlich folgt auf diese Aktion, ich bestelle etwas, eine Reaktion, das Paket wird geliefert. Wir hoffen bei jedem Post, den wir auf Instagram machen, hoffen wir, dass es eine Reaktion gibt. Dass mir jemand was schreibt oder ein Like oder was weiß ich. Auf jeden WhatsApp-Status, das ist übrigens altersunterschiedlich, deswegen zwei Beispiele, ne? Bei jedem WhatsApp-Status, der gepostet wird, kommt hoffentlich eine Reaktion. Und zwar irgendwie schriftlich, ja, ey, super, wow, tolle Blumen oder was weiß ich. Oder auch vielleicht später einfach nur, hey, den Status, wo wart ihr da eigentlich? Das sah interessant aus, das sah gut aus. Wir hoffen da manchmal drauf. Und manchmal gibt es dann andere Dinge, da hoffen wir ganz explizit, dass keine Reaktion kommt. Da gibt es diese Aktion, ich sag mal diese globale Aktion Corona, und wir hoffen darauf, dass es möglichst wenig Reaktion gibt, dass möglichst wenig wirtschaftliche Schäden entstehen. Aber wir wissen, auf jede Aktion folgt doch eine Reaktion. Und ähnlich ist das, oder sollte das eigentlich bei uns sein, in unserem Innern. Das, was wir in unserem Herzen, in unseren Gedanken beschließen, das sollte doch eine Reaktion darauf haben, was wir tun. Oder nicht? Aber das ist nicht immer so. Irgendwie passiert das öfters mal, dass unsere Taten nicht dem entsprechen, was wir eigentlich vorhatten zu tun. Genau dieser Problematik hat sich Jakobus gestellt. Und Susi, du kannst nach vorne kommen. Und wir hören jetzt den, wie Johanna sagte, auch schon herausfordernden Predigttext aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 26.
Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast doch Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du niedriger Mensch, dass der Glauben ohne die Werke tot ist? Würde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch die Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot.
Danke dir, Susi. Das mache ich ganz bewusst, damit ihr nicht zu viel Eintönigkeit an Stimme habt, ne? Dann danke fürs Lesen, Susi. Für alle, die Struktur lieben, zwei Punkte in dieser Predigt, die könnt ihr euch notieren oder in Gedanken behalten. Und zwar, der Beweis deines Glaubens ist dein Impact. Oder dein Impact ist dein Glaubensbeweis. Und zweitens, ist eine Gleichung, ich mag Mathematik. Echter Glaube gleich Erkenntnis bzw. Zustimmung und veränderter Lifestyle. Jakobus startet direkt ganz steil. Er sagt, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glauben retten? Und ich dachte am Anfang direkt, als ich das gelesen habe, Moment, Jakobus, weißt du, was der Paulus gesagt hat? Paulus hat gesagt, Glaube ist das, was rettet. Also widerspricht hier Jakobus dem Paulus? Muss ich tatsächlich doch erst irgendwas leisten, bevor ich errettet werde? Oder reden die über verschiedene Dinge? Und ich möchte das einmal an dieser Stelle einfach offen lassen. Wir werden uns es in der Predigt, also im Laufe der Predigt, werden wir es entdecken, was dahinter steckt, hinter dieser Frage. Jakobus geht so vor und vergleicht das mit einer praktischen Situation. Er sagt, okay, angenommen, da kommt jetzt eine Person her und die braucht Nahrung und Kleider. Die braucht das Allernötigste. Und du würdest jetzt hingehen und sagen, alles klar, dann iss doch einfach und zieh dir doch was an und Friede mit dir. Und würdest sie einfach so lassen, die Person. So, wir merken direkt, das passt gar nicht. So, wenn die Person das Allernötigste braucht, dann gehen wir doch hin und geben ihr das. Jakobus sagt, genau so ist es mit dem Glauben und den Werken. Genauso ist es mit dem Glauben und den Werken. Wenn wir einfach nur sagen, wir glauben einfach nur, aber wir machen nichts, dann ist das wie ein toter Glaube. Nochmal aufs Beispiel zurückkommen. Wenn wir also einer Person helfen und ihr wirklich die Nahrung geben, was wir als sinnvoll empfinden, direkt, dann ist das das Gleiche, wie Jakobus hier sagt, dass wir tatsächlich etwas tun aus dem Glauben heraus. Es ist eigentlich eine natürliche Reaktion. Aber er spricht es trotzdem an. Warum? Weil es anscheinend irgendwie doch nicht natürlich war. Anscheinend gab es ja den Bedarf. So, das heißt, wir müssen uns angucken, was sind denn überhaupt diese Werke? Und Werke, von denen Jakobus hier schreibt, das sind die Taten, die Ausdrücke unseres Lebensstils. Das sind die Werke des Glaubens. Und die Werke des Glaubens, das ist das, was wir nur aus einem reinen, veränderten Herz tun können. Zum Beispiel ist es das Gebet. Eine Beziehung mit Gott, ein Gespräch mit ihm, das ist das Gebet, was nur aus einem reinen, veränderten Herz echt entstehen kann. Und Jakobus sagt im Kontext, wir sehen das noch vorher und nachher, da sagt er, okay, und das, was auch deine Werke sind, das, was auch dein Lifestyle ist, ist übrigens das, was du sagst. Und wir sagen ganz, ganz viele Worte in unserem Alltag. Es sind zwei Paar Schuhe. Gebet ist etwas, was ich ganz, ganz bewusst tue. Und die Worte, die ich zu anderen spreche, ist etwas, was ich irgendwie unbewusst tue. Und beides sind Werke, die im Glauben sein können. Das heißt, für beides werde ich versuchen, auch nachher nochmal Beispiele zu nennen, wie es gelingen kann. Ernst gemeinte Hilfe, wie in dem Beispiel, die würde immer mit anpacken. Also wenn es einem von euch wirklich an etwas mangelt, so ernst, wenn ich es wirklich ernst meine und wirklich helfen möchte, dann packe ich mit an oder gebe euch das, was ihr braucht. Und genauso ist es mit ernst gemeintem Glauben. Ernst gemeinter Glaube wirkt sich aus. Und zwar, das ist meine These, in zwei Schritten. Es ist nicht immer direkt aus dem Herz entsteht mein Lifestyle, sondern ich glaube, es ist Folgendes. Und zwar ist es das Herz, was am Anfang steht, dieses veränderte Herz. Und aus diesem Herz entstehen Werte, die ich für mein Leben festsetze. Und das passiert manchmal unbewusst und manchmal auch ganz bewusst. Das ist mir in meinem Leben wichtig. So und so möchte ich mich verhalten. Das sind Werte. Das ist soll eine Murmel sein. Ja? Perle, danke. Ich bin nicht auf das Wort gekommen. Perle, ja. Ah, Mann. Also das sind eure Perlen in eurem Leben, ja? Das sind eure Werte. So, und daraus, aus diesen Werten resultiert die Kultur, die ihr lebt, euer Lebensstil und das, was ihr tut. Und Jakobus sagt, noch einmal zurück, und Jakobus sagt, das, was, wenn sich in eurer Tat nicht das widerspiegelt, was in eurem Herzen war, also stellt euch mal eben die Grafik nochmal zurück vor, dann ist der Glaube tot. Wenn da auf dem Weg irgendwas schief geht, dann ist der Glaube tot, dann ist das gar nicht lebendig. Und das schauen wir uns gleich weiter nochmal an. Jakobus hatte einen Satz, ich weiß nicht, ob ihr auch drüber gestolpert seid, dieser Satz mit den vielen Beweisen. Ne? Ich lese nochmal kurz vor. Da sagt einer, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. So, wenn man das irgendwie mal so grammatikalisch analysiert, bin ich auf die gleichen Aussagen gekommen. So, aber was im Urtext eigentlich gemeint ist, ist Folgendes: Werke sind Glaubensbeweise. Und das ist nämlich unser erster Punkt. Dein Impact ist dein Glaubensbeweis. Das, was du ausstrahlst, das, was andere erleben, wenn sie mit dir unterwegs sind, das ist das, was dein Glaube beweisen sollte. Ganz bewusst sollte, weil wir wissen, ganz oft ist dann nicht so viel am Beweis. Ne? So, aber das ist das, was eigentlich da sein sollte. Eigentlich ist dein Impact, ist deine Lebenskultur, die du lebst, das sollte der Beweis deines Glaubens sein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sollte ich denn überhaupt jemandem was beweisen? Muss ich Gott irgendetwas beweisen? Nein, Gott brauchst du nichts beweisen. Weil Gott kann in dein Herz schauen. Er weiß, was da auf der Grafik ganz links stehen würde. So. Er weiß, was in deinem Herzen los ist. Aber deine Mitmenschen können nicht in dein Herz schauen. Sie sehen nur das, was du tust. Und deswegen ist das, was wir tun, auch so unheimlich wichtig. Und das klingt total religiös, wenn ich jetzt sage, oh, wir müssen voll auf unser Tun achten. Aber es ist auch das, was Jesus getan hat. Als Johannes der Täufer Jesus fragt, bist du der Messias? So, da antwortet Jesus, schau, was ich getan habe. Schau meine Werke an. Das ist im Griechischen genau das gleiche Wort, was Jakobus hier benutzt. So, Ärger heißt das, glaube ich, Ärger. Also nicht verwechseln mit Ärger, mit Ä im Deutschen. Ne? Also Ärger, so das ist das Wort, diese Werke, das, was Jesus tut, das sollen wir auch tun. Das ist das gleiche Wort. Also wenn wir Jesus als unser Vorbild nehmen, dann wollen wir auch das tun, was er getan hat. Und Jesus als Vorbild, wenn wir das auf unser Gebet beziehen, Jesus hatte konkrete Gebetszeiten. Er ist morgens weggegangen, hat gebetet. Hast du auch konkrete Gebetszeiten? Ist das dein Lifestyle? Ist dein Lifestyle dadurch geprägt, dass du gerade in schwierigen Zeiten, sehen wir bei Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er sich ganz viel Zeit genommen zum Beten? Machst du das auch oder sagst du, jetzt wird es schwierig, jetzt habe ich keine Zeit zum Beten? Oder reden. Jesus ist hingegangen und hat viel zugehört und hat gehört, was die Menschen bewegt und darauf geantwortet. Er hat nicht gesagt, einfach nur so, ich halte jetzt mal eine Rede, weil ich das so toll finde, was ich rede, sondern wenn wir gucken, was Jesus sagt, er trifft voll ins Schwarze. Er trifft immer den Kern bei den Personen, was die Person bewegt. Also es ist nicht zufällig. Aber warum gelingt uns das immer so schwer? Und ich glaube, dass wir in der Praxis ein Problem haben und das sind die sogenannten Störsignale. Wenn ihr das mal lauter macht, also mein Störsignal wird immer schwieriger. Da kommt nicht mehr das an, was eigentlich gesagt wird. So. Das, was eigentlich der Ursprung war, kommt im Output ganz anders an. Manchmal hat man das über, weiß ich nicht, WhatsApp-Telefonie oder was weiß ich, ihr kennt das, ne? Und ich glaube, das sind diese Einflüsse in unserem Alltag. Wenn wir so gestresst sind, wenn wir so viel aufgeladen haben, wenn so viele Einflüsse von außen sind. Wir haben so voll den schweren Tag und denken, boah, ich habe mich jetzt aufgeopfert auf der Arbeit, alles für andere gemacht, immer hinterhergetragen. Oder ihr wart zu Hause, habt alles für die Kinder gemacht. Oder was weiß ich, ihr habt euch voll aufgeopfert für alle anderen und dann in dem Moment, dann sagt einer etwas und in dir fängt es an zu brodeln und du denkst, jetzt geht's aber mal um mich. Und ich will dir nicht zuhören, sondern ich bin dran. Und dann ist nicht mehr das, was in unserem Herzen war oder eigentlich ist, dass wir den anderen total wertschätzen wollen und zuhören wollen und mehr hören wollen als reden, sondern ist nicht mehr das, was wir eigentlich wollten, ist nicht mehr da, sondern durch die Störsignale ist was ganz anderes rausgekommen. Und es gibt ein Vorgehen bei Störsignalen. Das ist eine These von mir. Und zwar ist es erstens klare Botschaften und zweitens Überprüfung, was gesagt worden ist. Und zwar klare Botschaften, Aber wenn ihr so Störsignale habt, dann fangt nicht an, lange Bandwurmsätze zu reden. Dann wird der Gegenüber euch gar nicht mehr verstehen können, weil da fehlt so viel. Klare, kurze Botschaften und übertragen auf unser Schaubild, Sven, kannst du es nochmal kurz einblenden, ist das ein klarer, deutlicher Wert. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Das ist eine klare, deutliche Botschaft, bezogen aufs Störsignal, und eine klare, deutliche Botschaft für mein Leben. Ich will so und so handeln. Oder mir ist wichtig, das. Werte. Und dann im zweiten Schritt die Überprüfung. Was ist denn angekommen? Ich glaube, das ist viel einfacher zu gucken, okay, ist da meine Handlung, stimmt die jetzt mit dem Wert überein, als habe ich jetzt aus meinem Herzen heraus gehandelt? Das ist so schwammig und meistens findet man gute Ausreden. Aber wenn man einen konkreten Wert für sich formuliert haben, deswegen haben wir es als Gemeinde auch gemacht, ne, dann kann man immer rückkoppeln, ist das, wie wir uns verhalten, ist die Kultur, der Lebensstil, mein Impact nach außen, ist das wirklich das, was mir wertvoll ist? Ist es das wirklich? Und Vicky und ich haben uns da auf den Weg gemacht. Ich hab das angestoßen, weil mir war das unheimlich wichtig. Ich habe gemerkt, dass das nicht immer der Fall ist. Und wir hatten da mal Gespräche so, oftmals danach so ein vages Gefühl, irgendwie war das komisch, aber wir können gar nicht sagen, haben wir uns richtig verhalten oder woran lag das jetzt? Das war irgendwie nicht, weiß ich nicht, das war nicht so, wie wir uns das vorstellen im Herzen. Und wir haben angefangen, Werte zu formulieren für uns als Family. Mach das mal, das ist total herausfordernd. Die Werte kommen aus dem veränderten Herzen und die kommen auch aus der Bibel. Also wir haben nämlich zum Beispiel einen Wert aufgestellt, der passt heute super rein, deswegen sage ich den. Mehr hören, weniger reden. Nee, mehr hören als reden, ne? Mehr hören als reden, so war das. Mehr hören als reden. Aus Jakobus angelehnt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich in jedem Gespräch einen kleineren Redeanteil habe, sondern es geht mehr darum, dass ich schaue, dass ich mehr darauf höre, was der andere sagt, als mein Bedürfnis, mich mitzuteilen. Und danach wollen wir die Gespräche mit anderen auch beurteilen. Habe ich jetzt mehr hingehört oder habe ich mich gerade wieder voll in Szene gesetzt? Weil das so die innere Natur auch ist, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Gott von uns erwartet, sondern ich glaube schon, dass er erwartet von uns mehr reden als hören. Der Impact, den du ausstrahlst für andere, ist der Beweis. Habe ich gerade falsch rum gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Der Impact, den ich ausstrahle, ist der Beweis vor anderen Menschen für meinen Glauben. Das ist viel wert. Das dürfen wir nicht kleinreden. Menschen können daran erahnen, wie Gott ist, in dem, wie wir handeln. Und unser Impact und unsere Lebenskultur, die wir ausstrahlen, ist auch wichtig zu wissen, das ist nicht immer, wie unser Herz ist. Es hilft auch unheimlich gnädig, mit anderen zu sein. Ja? Das ist nicht unbedingt immer deren Herz, sondern da sind auch Störsignale. Es gibt eine Strategie, die ich entdeckt habe und vielleicht hilft es euch auch, konkrete Werte und dann zu überlegen, wurde das so umgesetzt. Zweiter Punkt für heute. Echter Glaube ist Erkenntnis bzw. Zustimmung an die Existenz eines allmächtigen Gottes und veränderter Lifestyle. Da kommt jetzt diese Stelle, die Johanna am Anfang vorgelesen hat. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und hier kriegen wir so eine Idee davon, warum Jakobus und Paulus sich offenbar zu widersprechen scheinen. Nämlich, das ist dieses Wort Glaube. Jakobus benutzt es hier ein bisschen anders, weil er sagt, sogar die Dämonen glauben. Sogar die Dämonen glauben. Und wir wissen, die Dämonen sind nicht mit Gott unterwegs. Ganz im Gegenteil, dämonische Mächte sind die Mächte, die dich zu dem weltlichen und schlechten Handeln ermutigen möchten. Aber sie haben die Erkenntnis, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Und das ist der Glaube, der hier steht. So, die Dämonen glauben. Das heißt, sie wissen und erkennen einen allmächtigen Gott an und zittern. Warum? Weil sie wissen, dieser allmächtige Gott, der ist nicht auf unserer Seite. Und da ist der Unterschied. Wenn wir oft sagen, ich glaube an Gott, dann meinen wir oft, ich glaube an die Existenz eines Gottes und er ist mein Herr. Da ist nämlich der Unterschied. Die Dämonen sagen zu Gott, du bist Gott, aber wir sagen zu Gott, oder das sollte so sein, du bist Herr. Und das ist nämlich auch dann der Unterschied in unserem Lebensinhalt. Wenn Paulus dann nämlich davon spricht, ja, der Glaube alleine, das ist der Glaube, der ausdrückt, Jesus Christus ist mein Herr. Und ich weiß natürlich auch, dass es ihn gibt. Wenn Jakobus hier spricht, einfach nur glauben, einfach nur an die Existenz eines Gottes glauben, das ist ein wichtiger erster Schritt, aber da fehlt der wesentliche Sprung, nämlich Jesus Christus als dein Herrn anzuerkennen. Das ist der Unterschied. Und schaut mal in eure Lieblingsbibel rein. Das ist also die Begriffe, die Jakobus benutzt. Nichtig, töricht, gedankenlos, unverständlich ist der Mensch, der auf dem Stand des Dämons bleibt. Der einfach nur anerkennt, es gibt einen Gott. Es gibt Jesus Christus ist als Gott auf die Welt gekommen. Ist gestorben für die Menschheit. Aber der bleibt dabei. Dieser Mensch, der hat das Allerwesentlichste verpasst. Und der kann deswegen aus gutem Grund nichtig, töricht, gedankenlos, unverständlich genannt werden. Harte Worte, aber das ist mit das Allerwichtigste. So viele Menschen sagen heutzutage, ja, ich glaube auch, dass es eine Macht gibt. Ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Schön und gut, aber der wesentliche Punkt, der fehlt noch. Und vielleicht stehst du da heute, dann möchte ich dich nicht verurteilen damit, dass du noch nicht sagen kannst, Jesus ist mein Herr, aber der wesentliche Schritt, der fehlt noch. Der wesentliche Schritt fehlt. Ja. Jakobus geht weiter und macht ein Beispiel, wann der Glaube vollkommen wird. Und er bezieht sich auf Abraham. Er sagt, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wir sehen hier den Glauben durch Gehorsam. Abraham macht etwas, was er nicht machen wollte. Ganz kurz zusammengefasst die Geschichte von Abraham. Abraham bekommt die Verheißung, viele Nachkommen, großes Volk, was von ihm abstammt. Er wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Es passiert nichts. Und irgendwann kriegt er endlich einen Sohn. Und dann fordert Gott auf, okay, und gehe hin und opfer jetzt diesen Sohn. Für uns total unverständlich. So, aber ich möchte hier nicht auf die Details eingehen. Es ist aber ein Beispiel für absoluten Glaubensgehorsam. Und zwar nicht nur für eine bestimmte Zeit lang, für einen bestimmten kleinen Personenkreis, sondern auch tausende Jahre später, bis heute noch, ist Abraham uns in diesem Fall ein Glaubensvorbild. Und allein deswegen kann ich verstehen, dass Gott ihn so herausgefordert hat. Abraham tut etwas, das er eigentlich nicht machen wollte. Und das ist ein Werk Gottes. Das heißt, ein Werk Gottes, eine Lebenskultur, die Gott gefällt, ist nicht unbedingt immer das, wo wir auch voll hinterstehen. Wo wir auch sagen, ja, das finde ich auch gut. Diesen Wert, der in der Bibel steht, das finde ich auch super. Sondern manchmal sind es gerade, also Gehorsam dann deutlich, oder wird eigentlich gerade dann deutlich, wenn wir das tun, was wir nicht ganz verstehen. Aber Johanna hat es soeben so wunderbar auch vorgelesen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, sondern sie sind so viel höher. Und deswegen lohnt es sich, diesen Gehorsam zu leben, damit wir in einem Lifestyle ankommen, der genau das widerspiegelt, was eigentlich unser Herz sein sollte, nämlich dass Jesus Christus unser Herr ist. Und ich möchte noch hinzufügen, wenn du unglücklich bist gerade mit deinem Leben, dann kann es zu einem Großteil daran liegen, dass du nicht das tust, was Gott eigentlich von dir möchte, was eigentlich ein gesunder Lifestyle ist. Drei Verse dazu. 5. Mose 29, Vers 8, da fängt es schon an, da sagt Gott zum Volk Israel, so bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr gelingen habt in allem, was ihr tut. Matthäus 7, Vers 24, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Und nochmal Jakobus selbst, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn du unglücklich bist mit deinem Leben, dann kann es zu einem Großteil daran hängen, dass du nicht das tust, was Gott von dir erwartet. Und dann hast du schon mal eine Baustelle identifiziert. Glücklich sind wir nur, wenn wir die Werke des Glaubens in unserem Lifestyle haben. Und das ist das, was sich Gott von uns wünscht. Zum Abschluss noch einmal das Bild, was Jakobus immer wieder aufgreift. Er sagt im letzten Vers dieses Textes, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und das ist ein Bild, was er benutzt. Weil ein Glaube ist was Abstraktes, es kann erstmal nicht tot sein. Er vergleicht. Ein Leib ohne Geist, der ist wie so eine leere Hülle. Und er sagt, der Glaube kann auch so eine leere Hülle sein, wenn er nämlich nicht Jesus als Herr deklariert hat. Und Totes kann anderen nichts geben. Und Totes kann auch nicht wirklich, also kann nicht aktiv werden, kann nichts auch wieder empfangen. Totes kann nichts geben und nichts empfangen. Also wenn ihr merkt, ihr habt euer Glaube ist mehr eine Hülle geworden, dann könnt ihr in dem Moment auch nichts empfangen. Und dann hilft mal ein nüchterner Blick von außen auf deinen Lebensstil. Wie ist dein Lebensstil gerade? Was ist dein Impact? Das Einschlagende, was eigentlich große Wellen ziehen sollte. Wie ist das? Was ist das? Gibt es sowas bei dir überhaupt? Hast du einen Impact auf deine Community, ich sag mal Arbeitsstelle, Freunde? Hast du da einen positiven Einfluss mit dem, wie du redest, mit dem, wie du deinen Glauben lebst? Und es gibt zwei Punkte, wo es eventuell hapern kann, wenn es nicht so ist. Der erste ist Störsignale, Umsetzungsprobleme. Ich habe gesagt, ey, dann probiert mal, checkt mal eure Werte oder stellt eure Werte explizit auf und vergleicht die mit eurem Handeln. Stimmt das überein? Und zweitens, und das ist noch gravierender, weil es noch weiter zurückgeht, euer Herz braucht Veränderung. Euer Herz braucht Veränderung. Was ist los in deinem Herzen? Ist vielleicht sogar das Negative, was du ausstrahlst, tatsächlich das auch, was in deinem Herzen ist? Und du brauchst wirklich die Veränderung? Gibt es Zweifel? Kämpfst du gerade mit Gott in verschiedenen Bereichen? Ich habe festgestellt, für mich hilft die Frage, was muss passieren, damit mein Herz sich verändern kann? Und das lege ich vor Gott. Was muss passieren, damit mein Herz sich verändern kann? Und das gebe ich einfach Gott, weil er wartet darauf. Und dann wird er mit mir in Dialog treten. Ich habe es immer so erlebt. Das, was, wenn ich sage, wenn ich konkretisieren kann, was mich gerade genau stört, dann bekomme ich Antworten. Wenn ich nicht drüber nachdenke und das nicht konkretisiere, kann ich keine konkreten Antworten bekommen. Merlich, überfall dich ein bisschen. Kannst du 2 Minuten einfach was klimpern? Einfach nochmal ein bisschen, dass wir einfach eine Zeit haben, wo wir kurz reflektieren können, das nochmal kurz sacken lassen. Darf Gott an dein Herz gehen? Hast du bewusste Werte in deinem Leben etabliert? Wie sieht dein Impact in deinem Umfeld aus? Wie lebst du dein Leben wirklich?